Herzlich willkommen zum Musikmanager Podcast. Heute zu Gast sind die beiden Gründer von Volume.at, Michael Ledl und Philipp Heinkel. Volume ist neben dem Printmagazin auch eine Festivalvermarktungsagentur. Sie spezialisieren sich unter anderem auf Eventsponsoring und Social Media Betreuung der großen österreichischen Festivals. Wir sprechen heute darüber, was man beim Festivalsponsoring beachten muss und wie es sich in den letzten Jahren verändert hat. Wir sprechen über wirkungsvollen Social Media Content für Festivals und Bands und wichtige Trends in der Medienlandschaft.
Herzlich willkommen im Podcast, ihr zwei.
Dankeschön.
Hallihallo.
So, Volume ist ja heute eine wichtige Vermarktungsagentur für die größten Festivals bei uns in Österreich. Wollt ihr vielleicht mal kurz erzählen, wie sich das Ganze entwickelt hat oder wie auch so euer Werdegang war? Michi, du bist ja damals bis nach Wien gekommen und hast irgendwie als Partyfotograf mal begonnen, hast du zuerst erzählt.
Das stimmt, aber ich war immer schon in Wien.
Okay, alles klar.
Ein Ur-Wiener, nein, das auch nicht, aber also doch wirklich Wien geboren, immer noch hier. Ja, stimmt, ich bin aus der Schule raus, habe mir gedacht, Jus wäre leider zu studieren. Das habe ich auch 7 Semester sehr unerfolgreich getan. Nebenbei habe ich aber immer ein Faible für Events und Weggehen und überhaupt Party machen gehabt. Wahrscheinlich liegt auch darin der Misserfolg meines Studiums, dass ich dieser Sparte mehr Aufmerksamkeit gegeben habe. Ja, und bin halt nach der Schule bei SciCamp.at, das war zu dem Zeitpunkt eine konzipiert als europaweite Studentenplattform, als Partyfotograf untergekommen. Das war halt lustig, weil ich gern Fotos gemacht habe, ich gern über Events geschrieben habe und halt auch sehr umtriebig war. Und ja, aus diesem SciCamp.at Gesamtding, das ist 2001 zusammengebrochen, der einzige Part, der funktioniert hat, war diese Nacht, also das Nightcamp, so hat es bei uns geheißen. Und das heißt, dahingehend ist das Cycling-Party einfach eine Partyplattform geworden. Mhm. Und vielleicht willst du eine weitere Geschichte erzählen. Eigentlich würde ich es dann im Studium kennenlernen.
Ja, so unerfolgreich hat der Herr Ledl nicht studiert. Ich kann es bestätigen, weil den Michi habe ich nämlich kennengelernt, als ich nämlich nach Wien gekommen bin, 2004, um mein Studium zu absolvieren. Fachhochschule FH Wien, Studiengang hieß damals noch Journalismus und Medienmanagement. Jetzt hat sich es, glaube ich, ein bisschen adaptiert an die Trends, neue Medien etc. Ja, und da war es eine sehr große Freude, den Herrn Ledl kennenzulernen. Ein echter Wiener, wie er schon gesagt hat. Das ist ja ein sehr selten und wie man meinen Dialekt entnehmen kann, bin ich nicht einmal ein echter Österreicher, eher so ein Austropiefke. Ja, und was man da jetzt auch noch vielleicht kurz festhalten kann, es waren gute Leute bei uns im Studium, sowohl auf der Journalistenseite als auch auf der Medienmanager-Seite. Und Michi kam schon von einem fixen Job, der hat jetzt praktisch nur noch die Absolution gebraucht, damit die Mama ihn auf die Schulter klopfen kann. Ja, ist doch wieder was aus ihm geworden, der Herr Magister.
Die Alimente gerechtfertigt sind.
Vollkommen richtig. Und ich war oder bin jetzt auch noch 3 Jahre jünger als du, ich habe dich immer noch nicht überholt. Für mich war es natürlich so, ich komme mit eher weniger Medienerfahrung gleich nach dem Abitur, Matura und abgeschlossenen Zivildienst nach Wien, hatte aber da schon einen Freundeskreis zum einen und das Interesse an österreichischer Musik, weil irgendwie, und das kann man ja jetzt auch aktuell sehen, hat die österreichische Musik, gerade im Pop, Hip-Hop, Elektro-Kontext, irgendwo für mich was Besonderes oder was Einzigartiges, das ich so in der Form in Deutschland einfach nicht erlebt und gespürt habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass mein erstes Konzert, das ich besucht habe, von der ERV damals war. Nepomuk's Rache.
Ja. Wann war das? 2004?
Das war 2004, das Konzert. Nein, mein erstes Konzert war ein bisschen früher, 1990, kurz nachdem die... Ja, und da durfte ich als 7-jähriger Bub es lebe immer diese Popmusik hören. Ja, und da war schon irgendwo auch vielleicht meine Prägung ein bisschen klar. Live-Konzerte taugen mir. irgendwas mit Medien wollten damals alle machen, und da hat sich das bei mir relativ gut ergeben, dass ich schon zum einen Freundeskreis in Wien hatte, der Studiengang sehr attraktiv klang und auch sehr attraktiv war. Nochmal zu sagen, dass das eine gute Selektion war, die da vorgenommen waren an Leuten, die mit uns studiert haben. Ja, und nach ungefähr einem Jahr und mit doch freundschaftlichen und sehr guten Draht zu Michi kam dann die Möglichkeit, bei SciCamp.at anzufangen, die sich da im Wiener Veranstaltungshorizont schon als strahlender Stern positioniert hat, weil es da einfach die coolen Festeln, coolen Partys, coolen Clubbings, coole Konzerte angekündigt gehabt, man hat eine gute Übersicht gehabt und man konnte da auch noch Freikarten gewinnen. Das war schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangssituation und mein Part war es da, zum einen Kooperationen zu betreuen und auch schon ein bisschen mich da in die musikjournalistische Gefilde zu bewegen. Mein erstes Interview, das ich machen durfte, war übrigens von Shaggy. Ja, okay. Der spricht tatsächlich so, wie er auch singt oder rappt. Ja. Ganz ein lässiger Kerl, den durfte ich dann in New York anrufen vorne und das dann auf SciCamp veröffentlichen. Und da haben wir dort zum einen ein bisschen Content platziert und natürlich dann auch über die Festival- und Konzertkooperationen mit dem größten Platzisch hier in Österreich schon ein gutes Portfolio anbieten können und auch erste Kontakte knüpfen können zu der damals dem Firmenkonglomerat, muss man sagen. Es war Nova Music, MusicNet und FM-Service. Von daher, ja, da gab es schon früher Beziehungen. Und wenn man es jetzt wieder zurückbringt, wie Volume entstanden ist, auch wieder Kontext Studium. Man musste dann Pflichtpraktikum machen. Ich wollte eigentlich damals zu einem Plattenlabel gehen, das es nicht mehr gibt. Ja, das ist die EMI Music, wo ich eigentlich darauf geschielt hätte, dort vielleicht ein bisschen Erfahrungen zu sammeln. Und dann stand ich da, habe keinen Praktikumsplatz gehabt, aber die Connections zu FMS, Nova Music etc. Und ich glaube, ich war ein sehr attraktiver Praktikant, weil ich habe zu dem Verantwortlichen gemeint, du kennst mich eh, weißt, dass ich ein bisschen was machen kann, gib mir was zu arbeiten, musst mir kein Geld zahlen, ich brauche nur einen Schein, setz mich bei euch rein, wenn du was hast, mache ich das, das war's dann schon und ansonsten habe ich eh genug zu tun mit meiner Arbeit bei SciCamp. Ja, und dann kamen diese Kollegen dann irgendwann daher, aha, du machst ja so Redaktion und Journalismus und Medienmanagement ein bisschen, ja, wir machen das Volume, ja, und das Volume auf den Boden zu bringen, da braucht man einen echten Wiener dazu, Michael Ledl, ja. Und nach einem Prozess dieses Knetens, wie soll das ausschauen, was soll es haben, was soll es können, hat man dann eigentlich das nach ein paar Ausgaben recht gut geschafft, ein Musikmagazin mit studentischen oder mit jungen Inhalten und mit einer Programmübersicht zu platzieren. Und das ist dann unser Steckenpferd geworden. Ein Magazin gekoppelt mit einer Webpage, wo es zum einen natürlich ging um Ankündigungen, um Interviews, Informationen und Freikartengewinne.
Genau.
Das ist auch schon wieder 10 Jahre her.
Ja, also vor 10 Jahren, 2009
war das dann. Ja, eigentlich ist es 11 Jahre her. Ja, 2008 ist die erste Ausgabe rausgekommen im Mai.
Cool. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen, dass die Inhalte, was da drinnen waren, das war gerade so die Zeit, wo dann Social Media auch irgendwie dann aufgekommen ist?
Kurz oder? Davor, Facebook gab es da schon und war klar, dass das ein Thema wird, aber das ist jetzt relativ unromantisch, aber wir haben einen Auftraggeber und der Auftraggeber, dem sein Kerngeschäft ist es einfach Tickets zu verkaufen. Mhm. Ja. Der andere beteiligte Auftraggeber, der will Werbeflächen verkaufen. Das heißt, der braucht ein gut gestaltetes Produkt und der andere mag dieses Produkt so gut gestaltet haben, dass daraus resultiert, dass er wieder Tickets verkauft. Mhm. Ja, das war unser Ansatz. Wir sind im Endeffekt da einfach auch ein bisschen, ja, kann man sagen, Dienstleister mit Leidenschaft geworden, weil Musik taugt dem Michi, taugt mir, Live-Konzerte sowieso. Das ist unsere Spielwiese, auf der wir uns jetzt auch trotz mit doch wachsenden Alter immer noch tummeln, ja, auf den diversen Feldern. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht den Auftraggeber, die haben Ziele und wir mussten das dann praktisch in ein Magazin verpacken. Mhm. Das heißt, unsere Ausrichtung war, wir machen Interviews, aber im Vorfeld, bevor die Bands kommen. Also uns hat das relativ wenig gebracht, wenn wir jetzt einen Interviewpartner an seinem Konzerttag interviewt haben. Wir haben immer diese Vorzeitigkeit gebraucht, um dieses Vehikel, okay, das ist der Content, der Inhalt, wir machen ein Interview mit einem angesagten Künstler Und der spielt dann im Erscheinungszeitraum im Optimalfall am Ende, wenn das Magazin dann praktisch irgendwie von einem neuen abgelöst wird, dass die Aktualität so lange bestehen bleibt, dass der Leser, aha, okay, das Interview, das war lässig, toll, was der so sagt, und kommen tut er auch und spielt live, dann muss ich mir doch Tickets kaufen. Mhm. Unromantisch, aber trotzdem ist zu einem doch sehr gut funktionierenden Produkt geworden und hat sich dann aber auch, weil Musik ist ja nicht nur das Einzige, was wir darstellen, auch mit anderen Inhalten, auf die man doch recht stolz sein kann, weil wir da immer schon recht gutes Gefühl gehabt haben mit zum Beispiel veganer Ernährung, das haben wir eigentlich relativ schnell schon bei uns verankert gehabt, oder Nachhaltigkeit, alles das, was jetzt so schon ein bisschen abgedroschen vielleicht klingt, da waren wir aber relativ gut und früh dabei, dementsprechend auch gute Reichweiten erzielt mit unserem Produkt, auch eine sehr große Bekanntheit, muss ich sagen, weil ich glaube, Volume ist jetzt in Österreich doch Musikaffinus ein Begriff.
Ja, auf jeden Fall.
Ohne jetzt hier.
Ja, diese Vorankündigungen hatten natürlich auch den Vorteil, dass man dann am Showtag das Ticket verteilen kann. Mhm. Also es hat auch vertriebstechnisch natürlich Sinn gemacht. Man muss halt sagen, die erste Nummer, eine Auflage von 175.000 Stück, und es war auch die kleinste Nummer. Mhm. Also das war halt noch sehr, aus unserem Mindset heraus her, was für ein Produkt wir schaffen wollen, hat man dann auch relativ schnell gelernt, dass erstens 175.000 Stück auch einmal verteilt werden müssen. Okay. Auch ein Ding, wir sind gestartet, als schon geheißen hat, Sprint stirbt. Mhm. Das heißt, es war klar, dass wir eine große Auflage machen werden, werbefinanziert sein werden und kein Geld dafür verlangen werden, weil unsere Zielgruppe einfach da schon gewohnt war, Content gratis zu konsumieren. Mhm. Und das war halt auch das Aufkommen von den Tageszeitungen, von den Gratis-Tageszeitungen. Also wir haben das Produkt, sage ich einmal, entsprechend positioniert, aber haben dann im Rahmen der ersten Nummern auch noch einiges lernen müssen. Also ich muss sagen, meine Lieblingsnummer ist immer noch die Nummer 1.
Am Cover Stefan Weber, rest in peace, bester mhm. Mann, Lehrer, nicht nur in seiner Profession, sondern auch irgendwie so in seiner Wirkung nach außen. Der hat uns einfach das mitgegeben auf unseren Arbeitsweg, auf unserem Werdegang, scheißt euch nichts. Das war, glaube ich, die wichtigste Lektion von Herrn Weber persönlich zu bekommen.
So steht es auch am Cover.
So steht es am Cover geschrieben. Und natürlich dieser jugendliche Wahnsinn hat sich dann doch einer erwachsenen Ausgefreaktheit dann langsam ausgeglichen. Ja, aber unser Anspruch ist schon, frei zu sprechen und sich einfach nichts zu scheißen, das bringt es einfach am besten nach dem Punkt. Ja.
Wie kann man sich den Entstehungsprozess von dieser ersten Auflage vorstellen? Habt ihr dann wirklich, ihr zwei gemeinsam, dann entschieden, wie das aussieht oder die Nein. Auflage auch festgelegt?
Also man muss nur das Vorwort von der ersten Ausgabe lesen. Ich glaube, geschrieben habe ich es, aber zwei Geschäftsführer, drei Chefredakteure, also es war... Jeder hat seinen Senf dazugegeben. Wir haben Nachtschichten noch und nöcher geschoben.
Ich habe mich tätowieren lassen.
Er hat sich im Rahmen des Tiger Army Interviews tätowieren lassen, nämlich das Tiger Army Symbol, den Kopf.
Tiger Bad, ja. Und dann, um das dann dem Sänger dann zu präsentieren und sagen, hey, schau mal, ich mache ein Interview mit dir und habe mich vorher tätowieren lassen. Ich bin voll der Action-Journalist, oder? Hat mich angeschaut. Aha. Cool.
Dann hatten wir, glaube ich, eine Rubrik 6 Tolles aus dem Bauhaus oder es war noch, oder aus dem Supermarkt.
Ja, Supermarkt, ja.
Also es waren so Dinge, die halt natürlich ja, auch kontrovers im Nachhinein gesehen wurden. Aber ja, so ist das halt. Und Learning by Doing, und man hat sich relativ wenig geschissen. Okay. Natürlich hat man sich dann eben auch ein bisschen anpassen müssen und erkannt, Auflage zu groß, 100.000 Stück war dann für die zweite Nummer und dann mit dem fahren wir gut. Mhm. Ja, und das hat natürlich einen gewissen Reifeprozess gegeben.
Ja.
Und die Entstehung war halt wirklich, es war einfach Learning by Doing. Wir haben auch mittlerweile eine gewisse Lesestruktur, nämlich eine gewisse, wir haben eine Lesestruktur, mhm. wir haben ein durchgängiges Layout, man kann sich relativ gut durch das Heft manövrieren. Die erste Ausgabe war, jede Geschichte überhaupt hat ein anderes Layout gehabt, also es war echt, wir waren stolz drauf und ich finde sie immer noch saugeil, aber es war halt einfach auch die erste Ausgabe. Ja. Und sie war jetzt mit viel Blut, Schweiß, Tränen, Nachtschichten und Diskussionen entstanden.
Cool. Also am Anfang waren ja diese beiden Player dabei, einerseits der Konzertveranstalter, einerseits der Universitätswerbung-Vermarkter. Wie hat sich das dann weiterentwickelt über die Jahre?
Also, wie gesagt, als erstes haben wir dieses Magazin gemacht. Im Rahmen des Magazins und der Erstellung des Printprodukts. Es gab auch eine Online-Plattform dazu. Und natürlich haben wir Social-Media-Kanäle aufgemacht. All das wurde gesehen, dass das funktioniert. Das heißt, auf Festivalseite, wo gerade die Promo auch im Umbruch war und eben es ist Social Media aufgekommen, man hat einfach viele neue Skills eigentlich gebraucht, wurde auch gesehen, hey, die Jungs machen da was, die können eigentlich was. Es sind sehr viele wirkliche Core-Elemente der Festivalveranstaltung eigentlich zu uns gewandelt. Also wir haben dann die Social Media Betreuung gemacht, wir haben die Grafikerstellung gemacht. Und umgekehrt ist mir auch sehr schnell bewusst geworden, eine gewisse Unabhängigkeit ergibt sich natürlich auch dadurch, wenn man das Geld selber heranschafft. Mhm. Und das Ding war auch, also auf Festivalseite hat die Vermarktung gut funktioniert. Es gab diese Festival-Deals und es wurde halt das Volume als Medienpaket mitgenommen. Auf der Uni-Werbungsseite war es halt so, dass es sehr viele Werbeflächen gab und die Verkäufer von Sidekick Uni-Werbung halt eh schon mit einem Bauchladen rumgelaufen sind und jetzt auch nicht immer das mega Verständnis für unser Produkt gehabt haben. Das heißt, es ist auch ein bisschen hinter den Erwartungen gewesen und wir haben uns einfach immer mehr probiert, selbst zu vermarkten. Und dementsprechend natürlich im Rahmen dieser Selbstvermarktung ist dann auch, haben sich auch die, sozusagen, die Kräfte etwas verschoben. Mhm. Und es wurde halt von meiner Seite eine gewisse Unabhängigkeit angestrebt und ich habe halt immer mehr Prozente aufgekauft oder übernommen. Mhm. Beides. Also es war, und ja, bis es dann einmal kurzzeitig fast im Alleinbesitz war. Und jetzt ist es wieder auch in Richtung Mitarbeiterbeteiligung. Mhm.
Also ihr habt damals, das war so 2015, 2016 oder so, habt ihr gesagt, war das Jahr, wo es dann wirklich die Konzertveranstalter gesehen habt, ihr habt so ein starkes Team aufgebaut, was sich auf Social Media betrifft und ihr habt dann wirklich für Novarock Frequency die ganze Social Media Betreuung gemacht. Teilweise auch das Festival-Sponsoring, Webseiten und so alles, das ist dann alles auf
einmal. Ja, also 2015 war der Peak von allen, von unseren Dienstleistungen. Also ich habe halt die Dienstleistungen immer gerne angenommen, weil sie mir ein gewisses Budget, ein Fixbudget halt gegeben haben, mit dem wieder Mitarbeiter angestellt werden konnten. Aber ein Festival ist halt ein sehr organisches Ding, viele Stakeholder, viele Interessen, viele Lieferanten. Das heißt, man kann noch so gut vorbereitet und geplant haben, es passiert immer was Unerwartetes. Und wenn man jetzt ein Festival auf so vielen Ebenen schon serviciert, dann hat das natürlich unglaubliche Spitzen, weil wenn du einen Social Media Post oder irgendein Shitstorm ist und dann musst du schnell eine Grafik basteln, dann musst du auf der Website was raushauen oder umstellen, dann musst du auf der App was machen. Das sind halt alles Dinge, wenn das alles nur von denselben Personen gemacht wird, dann hat das halt natürlich klarerweise schon mal Spitzen. Wenn man dann so wahnsinnig ist und zwei Festivals auf diesen Ebenen serviciert, dann ist das halt einfach wirklich heftig. Und 2015 war halt das Jahr, wo sich der ganze Markt verändert hat. Mhm. Die DEAG ist mit dem Rock in Vienna gekommen, die Arcadia Live hat sich aufgebaut und hat Wiesn übernommen und Festivals und man hat einfach nicht gewusst, wie sich die Dinge entwickeln werden. Dementsprechend angespannt war alles, dementsprechend war auch überall der Fokus bei uns. Ich habe schon im Frühjahr gesehen, das wird sich nicht ausgehen, habe das auch angekündigt. Also jetzt, wir haben immer mehr Workload, man wird da irgendwie neu verhandeln müssen. Dann hat man aber mal dieses 2015-Jahr durchgestanden und am Ende des Jahres dann neu verhandelt. Und da war dann aber auch relativ klar, das ist nicht die Zukunft. Also, weil wir einfach wirklich Core-Funktionen übernommen haben und prinzipiell es viel gescheit ist, natürlich wieder auch eine Promo-Abteilung zu stärken mit jungen Leuten. Das heißt, wir haben dann auch diese Budgets sozusagen, wir haben die Dienstleistungen abgegeben und natürlich sind die Budgets dann auch wieder freigegeben und da hat die Barracuda sich auch wirklich sehr fähige junge Leute geholt, die jetzt in Amt und Würden sind und das einfach super weitergeführt haben. Und insgesamt hat sich die Situation wieder entspannt. Die Barracuda hat einen Rekord an einem anderen. Dementsprechend sage ich einmal, dass wir die Vorleistung definitiv gemacht haben und die Festivals schon auf vielen Ebenen vorangebracht haben. Mhm. Aber natürlich mit immer noch begrenzten Mitteln. Also ich sehe das schon, wie das jetzt läuft, besser als wir es da früher gemacht haben. Mhm. Wir, einfach weil die Ressourcen begrenzter waren. Ja.
Was würdet ihr sagen, sind heute eure Kernkompetenzen?
Skifahren.
Tennis spielen. Endlich dürfte ich sagen.
Mr. Topspin.
Mr. Topspin. Naja. Unsere Kernkompetenzen haben sich, da wollte ich jetzt eher auch einhaken, finde ich gut, dass du die Frage stellst, weil der Michi eigentlich jetzt im Endeffekt einen Zeitsprung von der Gründung von Volume bis auf die dann stattfindenden Dienstleistungen mhm. genommen hat. Ich mag die Lücke nochmal kurz schließen. Ja, prinzipiell ist es so, dass unsere Finanzierung, Michi hat auch schon erwähnt, unser Produkt war gratis. Irgendjemand muss es bezahlen, es muss ja Geld herkommen, also wir haben uns über Anzeigenerlöse finanziert. Und diese Anzeigenerlöse, das hat der Michi vorhin auch kurz gesagt, die waren Teil des Festival-Sponsorings von großen Partnern, mhm. denen man praktisch in ihren Deal, den sie gehabt haben, anteilig noch Anzeigenfläche im Volume-Magazin oder Online-Präsenzen dazugegeben hat oder die da noch zur Kasse gebeten hat. Und so ist unser Werk gut gelaufen und da hatten wir natürlich dann auch schon mit diesen Marketing-Entscheidern, mit den Top-Entscheidern eigentlich in Österreich recht gut und schnell Kontakt und es hat auf der menschlichen Ebene gut funktioniert, weil man muss ja sagen, Festivals, Musikbranche, People-Business ist kein großes Geheimnis, aber wer es noch nicht gehört hat, dann jetzt. Und auf der anderen Seite hat es auch mit der Kompetenz und mit der Zusammenarbeit gut geklappt. Es waren immer mal so kleine Empfehlungen dabei unsererseits, wie sich jetzt Brands, Marken, Unternehmen auf Festivals positionieren sollten. Und aus diesen eher beratenden, freundschaftlichen Gesprächen ist dann auch die Legitimation irgendwann von den großen Festivalveranstaltern gekommen, dass wir in unser Portfolio einfach diese Festivals noch mit aufnehmen, mhm. aus Vermarktungsperspektive. Und das ist halt gewachsen einfach. Wir waren jetzt mittlerweile, wir kommen vom Novog, das war jetzt dann irgendwie, wenn man so nimmt, unser 12. wahrscheinlich. 12. Novog.
11. glaube ich.
8, 9, also brauchen wir jetzt erzählen. Also wenn du sagst 11, war es sicherlich mein 12, weil ich war vorher schon Interviews dort machen. Wir brauchen jetzt nicht irgendwo drauf rumreiten, egal. Aber
also dann war es aber sicher schon mein 13.
Nein, es nicht, meins vielleicht. Nein, aber aus den Erfahrungswerten oder man versteht, man ist halt einfach auch schon oft dort gewesen. Man kennt das Gelände, man hat mit den Leuten dort vor Ort zusammengearbeitet. Vice versa, Frequency, ja. Different locations, same team oder zum Großteil. Und was unsere Kompetenz geworden ist, wir wissen, wie der Hase auf diesem Novog-Feld läuft und wie die Miezen in St. Pölten durch die Gegend schnurren. Ja, also da haben wir uns im Endeffekt wirklich irgendwo aus diesen durch die Anzapfbarkeit aller Teamplayer, ja, schon mal einen extremen Vorteil geschaffen in den letzten Jahren, als wie wenn eine externe Agentur daherkommen würde und sagen, hallo, hier sind wir, wo können wir jetzt unseren Banner aufhängen und wir hätten gern Strom sofort und also wir kennen praktisch dieses Festival jetzt wirklich von, wenn nichts da steht und wenn aber dann am Ende auch wieder nichts mehr da steht. Mhm. Also wirklich von, wenn man Timelapse machen würde, von 0 auf 100 und aber wieder zurück. Und ich glaube, das ist was, wenn man diesen ganzen Prozess versteht und nicht so naiv ist von draußen. Weil du bist selber Festivalveranstalter, du weißt, wie viel Arbeit das ist und an wie viele tausend Sachen man da denken muss. Man kriegt einfach ein anderes Gespür und kann dieses Gespür dann wiederum für Marken einsetzen. Oder Dienstleistungsabteilung, wo der Michi mehr verankert ist als ich mit der Barracuda. Da geht es einfach darum, dass wir Verbesserungsmöglichkeiten sehen oder die Servicierung von Dienstleistungen am Festival vor Ort mhm. übernehmen. Auch mit deiner langjährigen Erfahrung und mit verschiedenen Erfolgserlebnissen.
Ja, die Kernkompetenz ist definitiv unser Netzwerk und unsere Kontakte, die wir haben, das Know-how, das wir über das Business haben. Und auch der Ansatz gegenüber Kunden, die halt teilweise auch ihre Kreativ Abteilungen haben, die dann irgendwelche wunderbaren Sachen ausarbeiten, die aber on-field nicht funktionieren, wo wir einfach auch den Ansatz haben, wir kennen die Bedürfnisse der Festivalgeher und probieren halt diese Bedürfnisse auch entsprechend in Sponsorkonzepte zu betten. Mhm. Das ist einfach Know-how, ja, das jetzt nicht so viele besitzen.
Ja, cool.
Vor allem in Vermarktungsrichtung. Und natürlich durch die ganze Mediengestaltung ist auch das eine Kompetenz. Mhm. Aber da muss man auch sagen, da haben wir wiederum jetzt in den nächsten Jahren auch noch wieder einiges zu tun.
Mhm. Ja, cool. Also ihr habt gesagt, eine wichtige Kernkompetenz von euch ist, wie präsentieren sich Sponsoren richtig am Festival? Wenn ich jetzt das mal so plump frage, wie würdet ihr sagen, ist der Prozess, wenn ihr mit einem Sponsor zusammenarbeitet und dem erklärt, wie er sich am Festival richtig präsentiert? Wie?
Total unterschiedlich, würde ich meinen, weil halt jeder Sponsor auch anders tickt und jeder eine andere Größe hat, einen anderen Fokus hat, eben teilweise 100.000 Agenturen noch für Spezialgebiete dazwischen geschaltet hat. Also im Endeffekt, teilweise kommen sie und nehmen unsere Expertise gerne an und fragen uns. Manchmal kommen sie aber schon mit Konzepten und da muss man sich dann halt irgendwie zusammenraufen, sage ich einmal. Wie gesagt, unser Ansatz ist schon, man schaut einmal, was sind die Bedürfnisse der Festivalbesucher an sich und wie kann man daraus oder wie kann man Partner, indem man da Verbesserungen für den Besucher trifft, auch entsprechend integrieren. Was natürlich auch den Vorteil bringt, dass man auch in der Kommunikation mit dem Besucher den Partner viel besser mitnehmen kann. Mhm. Als wenn das halt irgendwie was total losgelöstes vom Festival ist, was sich da irgendeine Kreativagentur ausgedacht hat. Das ist das eine und das andere ist
mir gerade. Kann ich übernehmen.
Danke.
Ich habe nämlich eine sehr lustige Situation heute. Ich habe erst interviewt und werde interviewt im Rahmen von unserer Reihe Volume Backstage, wo wir verschiedene Player und Gestalten der Veranstalterszene präsentieren und auch interviewen, war heute der Harry Jenner dran und ich auch aus meinem beruflichen Hintergrund will natürlich dann auch wissen, sag mal, was bringen dir eigentlich diese ganzen Sponsoren und wie siehst du das heutzutage? Und ich habe dann scherzeshaft dazu noch gesagt, Geld, hahaha. Und er sagt so, naja auch, aber das bringt ja jetzt den Beteiligten noch nichts. Die Frage muss eigentlich sein, was kann der Sponsor uns allen bringen? Ja? Und da die Aussage fand ich ziemlich gut, weil man dann schon die Zeiten vergessen muss, wo irgendwelche Banner gehangen sind, okay, wir sind jetzt eine tolle Marke und sind auch bei Festivals, wir sind so super cool, ja. Und dann auch zum Teil Flyer verteilen, Samplings verteilen, das ist zwar nett kurzfristig gegen eine kleine Fressattacke, aber ja, Quintessenz aus dem Ganzen ist einfach irgendwo Sponsoren heutzutage, das ist unser Ansatz, müssen in diesen Service-Prozess eines Festivals mit eingebaut werden, damit Nachhaltigkeit entsteht, mit ihren Ansprüchen oder mit ihren Zielen auch. Ja. Man muss sagen, dass Sponsorings heute oder Beteiligung bei Festivals von Marken nicht mehr dem Sales dienen. Ja. Also es ist ein Großteil Image, was da passiert. Auch wenn jetzt einer meiner Kunden, wie zum Beispiel die Hofer KG am Novorock selber vor Ort ist und verkauft, ist es aber nicht deren Anspruch, da jetzt auf den Umsatz zu gehen, sondern sie wollen einfach ihren Service vor Ort präsentieren.
Sollte es zumindest nicht sein.
Ja, und das ist wiederum das, wo ich wieder zurückkomme, was kann ein Sponsor allen bringen. Es geht nicht nur um die Besitzer einer Veranstaltungsfirma, die sich das Sponsoring-Geld einschieben und sich denken, wow, cool, habe ich zusätzliches Budget. Das funktioniert heutzutage nicht mehr, wenn du wirklich wahrgenommen wirst oder wenn du wirklich wahrgenommen werden willst, dann musst du wirklich in den Bereich gehen, wo sich ein Besucher über deine Botschaft, die du ihm geben willst, einfach auch freut, ja? Und den Sinn danach praktisch live sieht.
Ja? Okay, dieser Nachhaltigkeitsgedanke spiegelt sich halt auch darin wieder, das wollte ich nämlich vorher sagen, dass wir lernen natürlich auch, also man entwirft Konzepte und es ist halt trotzdem so, man hat im ersten Jahr immer Learnings bei seiner Umsetzung. Mhm. Und deswegen, was jetzt die Nachhaltigkeit auch betrifft, das ist auch eine Empfehlung immer an unsere Kunden, dass man halt schauen sollte oder dass man zumindest der Mindset sein sollte, das jetzt nicht ein Jahr zu machen. Natürlich ist das erste Jahr auch ein Testballon, Aber man sollte schon mit der Ernsthaftigkeit hineingehen in das ganze Feld und das auf 2-3 Jahre zumindest auslegen, weil man lernt einfach im ersten Jahr selber viel. Und auch der Besucher lernt. Also wenn das eine gute Aktion ist, die noch ein paar Kinderkrankheiten vielleicht gehabt hat und man weil, hat der Besucher es trotzdem schon mal als gut empfunden und wird das nächste Jahr wieder nutzen. Und wenn das dann mal ein gewisses Improvement auch gleich hat, dann sieht er auch, okay, die haben sich aber auch nochmal Gedanken gemacht. Coole Sache. Und man hat halt einfach eine viel größere Marken-Awareness, wie auch immer man das jetzt im Marketing-Sprech nennen will. Aber das ist eben auch diese Nachhaltigkeitsgeschichte. Und man sollte halt auch den Kunden schon im Vorfeld immer einen gewissen Ausblick geben, wie sich diese Aktion weiterentwickeln kann. Mhm. Also das Development von der Aktion an sich und das beim Kunden auch zu platzieren, ist natürlich auch aus mehreren Gründen sinnvoll, weil da auch wiederum der Kunde natürlich gleich merkt, okay, die machen sich Gedanken, aber die machen sich auch Gedanken über das punktuelle Jetzt hinaus.
Mhm. Wenn Sie so jetzt in die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre zurückschaut, wie findet sie, hat sich das verändert? Ich kann mich noch erinnern an die ersten Frequency-Sachen, wo irgendwie so ein Mobilfunk Anbieter, der groß Sponsor und auch nur viel Bannerwerbung und so, wie hat sich das über die Jahre verändert?
Sehr viel Budget, Presenter-Deal, viele, das was der Philipp eben vorher gesagt hat, das hat sich natürlich definitiv geändert. Also es ist nicht mehr so plain in die Fresse irgendwelche Logos oder sollte zumindest nicht sein, aber das haben jetzt die Marketingverantwortlichen auch schon massiv verstanden, sondern eher subtil eine gute Aktion, wo man sich fragt, okay, oder geile Geschichte, wer steckt da dahinter, wo man das auch nicht so plakativ einfach gleich ins Auge kriegt. Das ist halt trotzdem natürlich, jeder will trotzdem noch seine Banner irgendwo hängen haben, aber es kann nicht mehr die Core-Funktion des Ganzen sein. Und es haben sich die Budgets geändert. Also dieser Marketinganteil an sich geht einfach zurück. Mhm. Es wird auch viel Geld für die Produktion in die Hand genommen. Das ist definitiv gestiegen, aber eben auch dem, dass man sich einfach mit einer sinnvollen, gut gemachten Sache vor Ort präsentieren sollte. Und natürlich darüber hinaus, jetzt die letzten Jahre hat jeder noch seine Influencer hingebracht, die das möglichst noch gut in allen Communities sehen. Wir bieten natürlich auch immer noch unsere Medien an, zusätzlich die Reichweite steigern, weil nur vor Ort punktuell was zu machen ist natürlich leibend, aber eine Vor- und Nachberichterstattung bzw. überhaupt es zu ermöglichen, dass der Kunde im besten Fall in eine wirkliche Jahreskommunikation mit den Besuchern aufgenommen wird, wie zum Beispiel, also da ist der Hof ein super Beispiel, weil die haben sich einfach das Ticketing draufgesetzt. Ticketing ist das ganze Jahr über ein Thema, das heißt, nach dem Festival kommt gleich der Early Bird Preis. Also da hätten sie eigentlich die Möglichkeit, wirklich durchgehend zu kommunizieren. Bis jetzt steigt Hof ein bisschen später in den Verkauf ein, aber auch das ist etwas, was sich über die Jahre ändern sollte noch. Aber das sind halt Dinge, man muss den Kunden eben auch eine Möglichkeit geben, mit dem Besucher auf eine authentische Art und Weise möglichst viel zu kommunizieren. Und aber so, dass auch der Besucher nicht das Gefühl hat, jetzt ist das schon wieder der 17. Post, wo sie mir erzählen, wie toll nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung,
ja. Okay, also bei diesem Prozess quasi, wie kann der Besucher am besten davon profitieren, dass ein Sponsor am Festival mit dabei ist? Bei diesem Prozess helft ihr quasi den Sponsoren dabei, diese Kommunikation richtig zu finden? Von
der Konzeption über auch vorher Kreation, dann aber auch Produktion vor Ort. Also es ist mit uns möglich, wirklich 360 Grad durchs Festival durch die Festivalzeit zu gehen, auch ganz jährlich. Ja. Mhm. Aber es ist halt auch immer unterschiedlich, wie der Michi es vorhin auch erwähnt hat, sind bei manchen Unternehmen oder Marketingabteilungen schon Umsetzungsagenturen mit angeschlossen, die für diese mit dann obsolet, also die brauchen uns dann halt in der Form dann vor Ort nicht. Aber trotzdem,
das stimmt halt eben nicht. Ja, also glauben sie meistens, aber dann sind sie dann vor Ort und sind komplett, Hilfe, wie komme ich da hin, ich habe keine Zufahrtsberechtigung oder wir haben uns das ganz anders vorgestellt, jetzt kann ich da nicht hinkommen. Weil einfach schon das Camping begonnen hat und du mit deinem LKW jetzt einfach nicht mehr auf den Campingplatz fahren kannst. Und das sind aber Dinge, wo wir wirklich immer Beilagscheibchen sind. Also auch wenn wir eine approved, gute Umsetzungsagentur haben, wird immer einfach
Schmierfett gebraucht.
Ja. Ja. Davon haben wir reichlich einstecken.
Ja. Sollten wir Tennis spielen.
In der Skifahren. Skiwachsen.
Ja. Und so jetzt die geht ihr dann auch noch selbstständig auf Kunden zu oder kommen die dann eigentlich eher von selber? Wie läuft dieser
Sales-Prozess? Wenn wir bei jetzt unserem aktuellen Lieblingsbeispiel bleiben, sind wir Hofer selbst angegangen. Aber aus der Marktanalyse, die zum täglich Brot unseres Berufs gehört, welche Marke bewegt sich wo, in welchem Umfeld, also Umfeld ist bei uns das Live-Segment, und wo kann man da vielleicht doch was machen, oder wer bewegt sich generell auf Festivals, weil wir schauen ja auch mal gerne über den Tellerrand, also Michi geht jetzt nach Frankreich auf ein Festival, ich wäre in Deutschland in meiner Heimat noch auf das eine oder andere abchecken, wo auch immer gute Ideen oder gute Inspirationen stattfinden und auf einmal Firmen präsent sind, die wir so gar nicht am Schirm hatten. Man muss aber auch jetzt sagen, ohne da wieder den präpotenten Deutschen rauszuhängen zu lassen, das Budget in Deutschland ist natürlich um einiges höher als hier in Österreich von den Brands, wo man glaubt, die müssten doch eigentlich so viel Geld haben. Call it Nike, Adidas, also jetzt Sportartikelhersteller oder Lifestyle-Marken etc., die sind, da gibt es meistens so Zuständigkeitsterrain, GSA, also Germany, Switzerland, Austria, und da ist nicht der größte Teil vom Kuchen in Österreich platziert, sondern läuft halt in Deutschland. Aber zurückzukommen, wir gehen zum einen Brands aktiv an, holen uns vielleicht vom einen oder anderen die Absage, oh, ich habe so kein Budget. Auf der anderen Seite funktioniert es auch dann wieder perfekt. Es kommen bei uns Anfragen rein, wo der Michi dann auch schon die Übersetzungsarbeit angesprochen hat, die wir leisten, weil am Reißbrett oder im Think Tank oder im Brainstorming kann man sich ganz, ganz tolle Ideen, wie man jetzt das Festival da bereichert, um eine schwachsinnige, tolle Idee mehr im Marketing-Kontext. Was funktioniert und was nicht funktioniert, das wissen wir aufgrund unserer Erfahrung relativ gut und können manche Ideen einfangen und auf den Boden bringen und trotzdem noch umsetzen oder halt dann auch irgendwo ganz radikal abschießen. Wo wir aber wissen, okay, das macht einfach dann auch Sinn, dass diese Aktion nicht stattfindet, weil du holst dir hinten raus damit mehr Haue als Streicheleinheiten oder Applaus, und darum geht es auch ein bisschen irgendwie so. Also man muss auch schon immer evaluieren, was geht und was geht nicht.
Ja. Ja. Wie sieht für euch so die perfekte Zusammenarbeit mit einem Sponsor aus von seiner Seite? Wie soll sich der am besten mit euch am besten zusammenarbeiten?
Er kommt, brennt und schleicht sich wieder und kommt nächstes Jahr wieder. Na, also die Zusammenarbeit, und ich glaube, man kann solche Schmähs wie wir jetzt nur machen, weil wenn jetzt einer unserer Partner zuhören würde oder zuhört, dann versteht er unseren Schmäh, weil die Beziehungen sehr, sehr gut sind und auch die Performance der letzten Jahre sehr gut ist. Und so soll es im Endeffekt sein, ein gegenseitiges Bereichern an Leistung. Ja, Leistung ist natürlich zum einen Geld, aber wir wachsen auch mit den Projekten, die wir bekommen. Also bereichern auch Sponsoren unser Arbeitsleben einfach damit, dass wir mit den Aufgaben wachsen dürfen. Und der Sponsor, wenn das Image und die Aktion passt und er davon profitiert, dann ist das einfach eine Win-Win-Situation. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, kannst mir gerne widersprechen, aber solltest du jetzt nicht, ich glaube bei allen unseren Partnern, und das sind doch mehr, als man an beiden Händen abzählen kann, die sind grundauf sehr zufrieden mit dem, was wir ihnen jetzt über die Jahre bieten können.
Ja, das Wichtigste ist Vertrauen und Wertschätzung, muss man sagen. Und das muss man sich auch erarbeiten, keine Frage. Und für die Zukunft ist natürlich, also eben unsere Außenkommunikation, da muss ich sagen, da gibt es auch noch Luft nach oben, aber daran sitzen wir und daran arbeiten wir.
So wie in dem Moment gerade.
Wie in diesem Moment. Also wir gehen aktiv Leute an und Agenturen und Produkte und Marken und Unternehmen. Aber da ist wirklich noch Luft nach oben, so in einer breiteren Außenkommunikation, weil insgesamt das Produkt, das erste, das da war, war das Magazin. Mhm. Es ist das bekannteste und oft sind wir trotzdem noch eher ein Magazin als ein Festivalvermarkter im Kopf. Aber auch dieses, das, Also ich sehe das kritisch oder immer kritischer, das haben wir definitiv schon begonnen aufzubrechen, aber da haben wir einfach auch noch ein bisschen mehr in die Fachmedien hineingehen mit unseren Kompetenzen. Wir haben eben sehr viel direkten Kundenkontakt, weil Agenturen meistens auch das ganze Festival-Business an sich gar nicht abbilden können, weil die sind auch online spezialisiert oder auf Print oder auf Mediaplanung oder was auch immer, aber eben diese komplette Live-Geschichte, wo alles dranhängt, da hat man einfach immer direkten Kundenkontakt, weil das nicht nur über Agenturen funktioniert. Aber auch da ist es wiederum, auch bei den großen Agenturen wieder mehr vorstellig werden. Das sind so Dinge, die definitiv am Plan stehen. Was jetzt nicht heißt, dass wir das nie machen, aber das kann man einfach noch in die Höhe schrauben. Und das andere ist, dass sich halt das Sponsoring insofern auch verändert hat. Funktioniert immer noch, also du hast halt eine Aktion, aber wir machen unsere Vor-Ort-Umsetzungen und unsere Umsetzungen definitiv sehr gut. Deswegen haben wir auch viele Kunden, die einfach Bestandskunden sind. Also auch bei den Kunden haben wir wenig Fluktuation. Aber zum Beispiel so ein Reporting, wo du dann wirklich alles bis ins Detail zerlegst, sowas ist jetzt auch nicht unbedingt das, also da fehlen uns auch teilweise die Möglichkeiten, weil das einfach ein riesengroßes Tamtam ist, wie es im Sportmarketing halt schon lange der Fall ist, aber da gibt es halt auch rechte Verkäufe, also du weißt, wann irgendwo irgendwas ausgestrahlt wird und kannst du selber den Werbewert ein bisschen besser generieren, aber es sind trotzdem Dinge, die auch im Live-Marketing und im Live-Sponsoring immer wichtiger werden für den Kunden, dass du halt dem Marketingverantwortlichen am Ende irgendwas in die Hand drückst, wo er dann in der Vorstandsetage aufschlägt und sagt, schaut euch das an, weil die Vorstandsetage trotzdem jetzt nicht unbedingt in einem Festival aufschlägt, der Marketingverantwortliche schon, der sieht, aha, das sind 50.000 Leute, aha, das war meine Aktion, ja, saugeil, aber natürlich ist da auch immer wichtiger, eben noch mehr Futter zu bringen. Und das ist definitiv auch etwas, wo bis jetzt der Need noch nicht so da war, weil wie gesagt, die Festivals funktionieren, dieses Live-Event-Segment wächst. Aber es ist halt etwas, wo man sich auch noch weiter professionalisieren muss, um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Du hast es vorhin angesprochen, Mali, dass du dich erinnern kannst, auf den Festivals vor noch 10, 15 Jahren sind wirklich große Mobilfunknamen, auch Hersteller, kann man ja Namen nennen, also Nokia und Sony Ericsson waren damals auch mega präsent am Festivalmarkt. Nokia in Österreich, bei Sony Ericsson weiß ich es auch international.
Nokia noch mit ihren Gummistiefeln.
Ja, aber jetzt schaut man sich mal an, wo die Unternehmen heute sind. Die hat man gar nicht am Schirm, das heißt, oder gar nicht mehr so am Schirm, wie sie früher waren. Das heißt, wir leben in sehr, sehr dynamischen Zeiten, wo sich auch dann mal Schlachtschiffe dann auch wieder torpedieren lassen und dann untergehen. Ich meine, Nokia, Sony Ericsson gibt es noch, aber die verfügen vielleicht einmal im Ansatz über dieses Budget, das sie damals hatten. Da haben sich vielleicht, so ist auch meine Wahrnehmung, die ein oder anderen Marketing-Kollegen auch ein bisschen die Finger verbrannt, weil sie hinten raus dann vergessen haben, wie teuer auch so eine Präsenz vor Ort in der Produktion, dann ist das Sponsoring, das Geld, das du zahlst als Eintrittsgeld, dann hinten raus dann auch nochmal mit einer coolen Aktion bespielt werden muss und die kostet dann meistens noch viel mehr als das Eintrittsgeld an sich. Die fetten Jahre sind vorbei, ist auch ein sehr, sehr guter Spruch. Die fetten Budgetjahre sind vor allem vorbei und wenn dann irgendwelche Strategien stattfinden mit verringerten Budgets, poppen meiner Meinung, ich lasse mich gerne auch korrigieren, nicht mehr unbedingt so sofort Festivals auf, wenn man irgendwie eine Jahreskampagne oder wenn man eine Strategie macht, weil was da vielleicht ein bisschen wo unser Produkt vielleicht einen kleinen Haken hat für manche, aber das wollen wir ja praktisch auch umgehen mit der ganzjährigen Bespielung unserer Kanäle etc., dass diese Veranstaltung natürlich nur 3 Tage oder 4 Tage stattfindet. Ja? Und da sich halt dann vielleicht vor ein paar Jahren irgendwelche Marketing-Menschen gedacht haben, hier für so viel Geld, für so einen Großteil unseres Budgets dann nur bla 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 und dann auch noch die Konkurrenz der Marken untereinander. Ich finde aber jetzt, dass es sich jetzt auf ein Niveau gelegt hat, Banken, immer großes Thema, Brauereien, immer schon großes Thema, Lebensmittelhändler auch stark in den Markt eingedrungen, nicht nur Hofer, Aldi Süd, sondern Schwarzmann-Gruppe auch mit Lidl und Kaufland jetzt am Backen. Ja. Dann wird es dann schon ein bisschen, ja, aus den einen oder anderen Snackhersteller noch irgendwie so, also ein Nestle oder ein Mondelez. Sponsoren, sind, gerade was die Mobilfunker, ein gutes Beispiel, sind immer so sehr viel da. Also das ändern sich da auch die Zeiten von der Präsenz. Wie viel machen die Unternehmen Geld? Wenn die dann, wenn es denen dann nicht so gut geht, wird das Marketingbudget gekürzt. Also sehr dynamisch, aber unser Ansatz ist, wie gesagt, da irgendwo eine ganzjährliche Kommunikation und eine ganzheitliche zu fahren und den Sponsor so einzubauen, dass die Sinnhaftigkeit sofort erkennbar ist und dementsprechend halt das Ganze dann auch über das Festival hinaus nach.
Also, ja. Also Exklusivitäten sind auch ein großes Thema dann je nach Branche.
Naja, du kannst jetzt neben die Hofer-Filiale am Novo keine Lidl-Filiale bauen oder du wirst jetzt keine zwei Biermarken irgendwo bekommen. Das ist Exklusivitäten sind für die Leute, die vor Ort sein wollen, sicherlich ein sehr, sehr großes Thema. Ja.
Ihr habt es vorher erwähnt, ihr setzt auch viel auf Festivals im Ausland, wo ihr euch inspirieren lasst. Wo seht ihr so die Trends im Festival-Sponsoring in den nächsten Jahren?
Wo ich die Trends sehe, also wir waren Trendsetter mit Hofer allgemein, weil da sieht man ja jetzt, dass aus diesem Engagement, 2016 hat das angefangen, viele andere Festivals in Deutschland zum Beispiel auch auf einmal mit einem Discounter zu tun haben und nicht hatten, sondern ihn nach wie vor haben. Das ist für mich ein Trend, dass man dort logistisch so gut strukturiert und positionierte Unternehmen, whatever, Schwarzmann, Hofer, Edeka, Spar, die haben LKWs, die haben die Produkte, die haben die Mitarbeiter. Das macht einfach Sinn. Das ist ein Trend, den ich sehe, der bleiben wird. Discounter auf Festivals und generell, wo der Trend hingeht, ich glaube, entweder, also es wird nur noch richtig geklotzt und das Kleckern hört auf. Also entweder machen es die Leute richtig gescheit oder fast gar nicht. Irgendwie so. Das glaube ich jetzt irgendwie so, also ein bisschen so. Die Zukunft.
Ja, der Trend ist auch, dass sich einfach das Festival an sich von rein, ich komme hin, schaue mir die Bands an, ich muss einfach ein paar Bands buchen, dann hat sich der Rest erledigt. Die großen Festivals sind einfach zu einem Gesamtkosmos geworden, wo alles zusammenspielen muss. Also das Unterhaltungsprogramm rundherum, die Kulinarik, die Infrastruktur, die gegeben wird. Also das ist halt alles immer wichtiger und das ist definitiv etwas, wo Österreich in den letzten Jahren sehr stark nachgeholt hat, wo auch auf jeden Fall das Electric Love Vorreiter war, die sich das wiederum beim Tomorrowland abgeschaut haben. Also da waren die internationalen Festivals schon sehr weit, aber da wurde jetzt wirklich vieles über die letzten Jahre aufgeholt. Aber das Ding ist halt einfach, es ist ein Gesamterlebnis. Es geht nicht mehr nur um die Musik, natürlich ist das immer noch das Hauptding, aber es muss halt alles rundherum passen und dementsprechend ist halt der Trend, ist der Kreativität auch wenig Grenzen gesetzt, weil nachdem es nicht mehr nur Musik gibt, es gibt so viele Bereiche, die man eigentlich mit Marken besetzen kann, sinnvoll. Sei es jetzt eben auch ein Gabarit Wipklo am Frequency oder so. Das sind halt Dinge aus den Produktionsbedürfnissen ergeben sich auch Dinge und das sind halt genau die Sachen, die man sich anschauen muss. Und wo jetzt meiner Meinung nach der Trend liegt, dass man Partner viel tiefer in die Produktion rein verankert, in die Infrastruktur vor Ort, weil das eben auch wirklich diese Gesamtkommunikation wieder erleichtert, Mobility-Partner, ich meine, all das sind Dinge, die es schon gibt, aber das ist, hat halt auch für den Kunden wiederum den Vorteil, dass er nicht unbedingt gleich das riesen Marketingbudget in die Hand nehmen muss, also muss er natürlich schon noch, aber auf der anderen Seite hat das Festival ein Produktionsbudget. Und wenn man da so 50 Quads anmieten muss, dann ist das ein ziemlicher Batzen Geld, wenn man die 50 Quads von einem Partner zur Verfügung gestellt bekommt, gratis, dann ist das, erleichtert das dem Festival natürlich auch etwas, ohne dass der jetzt schon die große Kohle in die Hand genommen hat. Aber so kommt, also das sind halt einfach die Kooperationen der Zukunft meiner Meinung nach. Und das andere ist, dass sich große Partner einfach fett platzieren vor Ort und dann wirklich das Ding als Hauptstrategie sehen oder eine ihrer Hauptstrategien im Jugendbereich oder wie auch immer sie es für sich definiert haben und da halt wirklich Kohle in die Hand nehmen für, okay, ich muss einmal zahlen, dass ich überhaupt dort bin, okay, ich muss einmal ordentlich ablegen, dass ich dort was Gescheites hinklotze dann und okay, ich muss noch einmal ablegen, damit ich alle Kanäle die ganze Zeit schön bespielen kann und wirklich ein durchgehendes Grundrauschen mit meiner Aktion über das ganze Jahr habe.
Okay, also einerseits wirklich große Sponsoren, die wirklich das Gesamtpaket machen, und andererseits mit dem wachsenden Besucherkomfort, der halt immer weiter steigt, neue Quellen von Kooperationen zu finden.
So würde ich das sagen. Und natürlich alle Kanäle bestmöglich zu vernetzen. Also da ist natürlich auch ein Riesenpotenzial, weil natürlich, okay, und dann will jetzt noch seinen Facebook-Post haben und dann will auf Instagram vielleicht noch eine Story haben. Also all diese Möglichkeiten werden natürlich auch immer mehr gefordert von den Sponsoren. Da muss man eben auch wieder schauen, das Wichtigste ist, es ist alles wurscht, du bist auf den Besucher fokussiert. Und wenn der irgendwie einmal auf den Kanälen dann sich nur noch wie das Werbeopfer vorkommt, ist das auch nicht zielführend. Ja. Aber das sind einfach auch noch so viele Möglichkeiten. Also ich träume auch schon seit Ewigkeiten von einem WhatsApp-Channel, wo du dir deine Band-Updates holst oder gleich du meldest dich an und kriegst alle Infos sofort aufs Handy, sobald sie rausgehen. Mhm. Das ist der direkteste Weg zum Besucher. Das Ding ist natürlich, das gehört betreut, da brauchst du echt Ressourcen, um das gescheit zu machen. Und da kannst du dir dann aber wieder einen vernünftigen Sponsor nehmen, irgendwie, der dann auch ein bisschen mittransportiert wird. Aber halt auch diese Kanäle aufbauen. Also es geht jetzt nicht nur eben Produktionsprozesse zu durchleuchten, sondern eben auch natürlich die Kommunikationskanäle anzuschauen. Ja.
Okay, also die Kommunikation dann wirklich über die Social-Media-Kanäle von der Präsenz am Festival zu den Besuchern. Das bringt mich dann eher zum nächsten Punkt. Ihr seid ja quasi, von was Social-Media betrifft, habt ihr ja auch sehr viele Erfahrungen gemacht mit Festivals. Was sind denn da so eure Erfahrungen? Welcher Content ist für Festivals an sich zur Bewerbung des Festivals derzeit am interessantesten, was Social Media betrifft?
Nein, es gibt halt die Evergreens, also das ist jetzt vom sinnvollen Content, das ist halt ein Timetable, ein Band-Update, ein Geländeplan, all diese Dinge, die wirklich gefordert werden vom Besucher irgendwann, und wenn man sie nicht gibt, dann ist er irgendwann pisst. Das erzeugt natürlich viel Kommunikation. Sonst ist es halt auch viel Blödsinn in Wirklichkeit, wie es halt in Social Media so ist. Irgendwelche komischen Memes, die halt passen, die gehen halt am meisten ab. Also wenn du irgendwelche tiefsinnigen Interviews mit der nächsten Band postest. Ja. Das heißt, es ist halt schon der kurzweilige, unterhaltende Content, der Aufmerksamkeit schafft. Und da muss man sich halt anschauen, dass man trotzdem seine Facebook-Fanpage jetzt zum Beispiel nicht zur völligen Meme-Klamauk-Spaßseite umfunktioniert. Ja. Aber es ist halt leider Content, der funktioniert und den man machen muss. Und so ist aber auch jeder Kanal anders zu bespielen. Ja. Es gibt, wie alles spezialisiert es sich, man muss da wirklich gut dahinter sein und gute Leute haben. Man muss eben auch ständig ein Auge haben, auf was passiert als nächstes, weil eben Facebook bei der Jugend, wie wir alle wissen, jetzt auch nicht mehr der Shit ist, weil ihre Eltern schon dort sind, und halt auch Instagram natürlich, das funktioniert und arbeitet wieder nur stark mit Bildern und Stories, wo du natürlich jetzt auch keine großen inhaltlichen Sachen wieder transportieren kannst, aber Direct Messaging ist halt einfach das, wo man sich jetzt auch anschauen muss, wie man das vernünftig integriert. Das sind halt Trends, die kommen, die muss man sich anschauen und damit umgehen lernen.
Ja. Also was Content betrifft, hast du jetzt gesagt, so eine gute Mischung zu finden aus einerseits unterhaltsamen Content, aber dann trotzdem einer gewissen informativen Aspekt und eine Ernsthaftigkeit.
Ich finde das Wort Direct Messaging jetzt auch im Kontext von Social Media nämlich auch witzig, und jetzt darf ich endlich mal das auch auf Band sagen, welchen Trend ich jetzt generell von der Medienbranche und auch in der Musik Medienbranche oder generell bei Bands halt mitbekommen. Schau, früher hat man die Bravo oder andere Musikmagazine, also Bravo ist jetzt kein klassisches Musikmagazin, eher Teenie-Magazin, aber waren halt auch sehr viele Band-Stories dabei. Du hast praktisch über Magazine erfahren, wie es deinem Star geht, ja, oder was der so tut, was der isst, wo der wohnt, wie der so, was er so von sich gibt irgendwo. Das ist ja auch das Gleiche, was jetzt auch irgendwie die Musikmagazine über Jahre gemacht haben. Das waren praktisch die Gatekeeper. Ja? Mhm. Jetzt sagt man in der Medienwissenschaft, das sind nur noch Gatewatcher. Und das sehe ich dann auch schon ein bisschen so aus unserer Perspektive. Natürlich bringen wir noch gut selektierten und moderierten Content, was die Musik betrifft, heraus. Ja? auch Interviews. Wir haben natürlich die Garantie, dass ein Star mit uns redet oder ein Bandmitglied, ein Musiker. Wo aber jetzt aber zurückzukommen, Direct Messaging, warum sage ich das, der Trend heutzutage ein bisschen hingeht, und ich glaube, das ist auch entscheidend, dass das passiert jetzt für Festivals. Wenn du heutzutage dem Jan Huhn sagen willst oder einem anderen Musiker, aber Jan Huhn jetzt gerade, weil der schon Social Media mäßig sehr aktiv ist, du schreibst ihm einfach direkt eine Nachricht auf Instagram und hast das Gefühl, Mensch, ich kann mit ihm direkt in Kontakt treten einfach, weil der halt auch permanent irgendwo auf Instagram auf seinen Kanälen rumeiert. Und dann, wenn ein Fan eine direkte Antwort bekommt, dann ist das ja das Größte und Schönste überhaupt, was er sich vorstellen kann. Er ist direkt mit seinem Idol in Kontakt getreten. Ja. Wo wir früher ein bisschen die Mittler waren und auch nach wie vor sind, mit Volume Autogrammzelt oder auch mit den Interviews in höhere Dimension, die wir bekommen, gut, aber Direct Messaging trennt die Leute heutzutage, und jetzt kommen wir wieder zurück, wenn sich irgendwelche Leute bei Service-Nummern oder auf Facebook auf der Wall von der ÖBB über die Verspätung von 15 Minuten aufregen. Das muss man behirnen, dass man permanent eine Greifbarkeit schaffen muss. Man muss jetzt nicht dem, gibt es ja da auch ein paar Trolle oder so heißen die, oder? Die über alles raunzen und hartnäckig dann irgendwie Shit spreaden, ja, aber dieses Moderieren, dieses auf direkte Nachrichten eingehen, den Leuten, den Festivalbesuchern das Gefühl geben, du hast uns jetzt was geschrieben, wir kümmern uns darum, du hast was kommentiert, wir kümmern uns darum, irgendwie so, es geht da einfach, es ist eine Mischung aus Service Center und natürlich kreativ Content irgendwo so, und es muss beides irgendwo zusammenpassen, weil vorhin deine Aussage, wenn es zu einer Meme-Wall verkommt, ist keinem irgendwo geholfen. Es bringt aber auch nichts, wenn du die ganze Zeit nur informative Sachen rausgibst. Du brauchst eine Story, ein Storytelling außenrum, wo es natürlich Festivals wie du mit dem Rock im Dorf, die habt es nicht leichter, aber bei euch ist der Inhalt einfach so, liegt so auf der Hand. Ihr macht das in einer Gemeinschaft zusammen irgendwo und ihr könnt die Leute hinter dem Festival vorstellen. Es ist lokal und kann dann wieder digital in die breite Welt gestreamt werden. Ein guter klassischer Storytelling-Ansatz. Wer macht das Festival überhaupt? Macht die Leute greifbar irgendwo. Ja? Und wenn dann dir auf deinem Instagram-Account Rock im Dorf jemand schreibt, schätze ich dich so ein, du nimmst dir das, wenn es ein ernstes Anliegen ist, du liest es und checkst es mal ab für dich geistig. Und wenn es passt, dann schreibst du noch zurück. Direct Messaging, glaube ich, ist
Personalisierung.
Personalisierung.
Generell, referenzieren gerne, aber Menschen referenzieren gerne auf Menschen.
Ja, und da, das ist das Problem der Medien jetzt gerade, ja. Die,
weil man sich natürlich trotzdem fragen muss, wenn dir irgendein Maturant gerade schreibt, dass seine Matura blöderweise genau zum Novarock Termin hat und das 3 Wochen vor dem Novarock, und ob wir es nicht 1 Woche verschieben können. Er garantiert aber auch, dass er dann mit der ganzen Klasse kommt.
Ja, versuchen kann man es, aber das ist dann auch ein schöner Content. Oder, aber auch wieder ein, also die Band brauche ich jetzt nicht sagen, aber gibt es einen Managerfreund von mir, der den Instagram oder auch die Social Media Accounts betreut, und er sagt, da schreiben permanent Leute auf den Band-Account, und wenn aber dann bei einer Show, jetzt bei dieser Hitze, ja, Kids, die die Band feiern, schon um 13 Uhr sich anstellen, damit sie in die erste Reihe kommen, und dann schreibt dann einer um 16 Uhr, wir warten den ganzen Tag, uns ist schon total schwindelig und wir müssen mal aufs Klo. Naja, der Manager liest das, macht die Tür auf. Ich meine, die kriegen solche Augen und freuen sich und fühlen sich dann gut behandelt. Und das ist dann auch wieder so die goldene Regel einfach irgendwie so. Solange du die Leute gut behandelst, auf einem Level, auf einem Niveau, auch jetzt irgendwie in der Kommunikation, dann fruchtet es, dann dreht sich das, dann ist die Stimmung gut. Und die Stimmung ist eigentlich auf dem Festivalkanal sehr, sehr gut hat sich die entwickelt, muss ich sagen. Mhm. Wo früher immer nur Scheiß Line-Up, Scheiß, alles Arsch, hier sind die größten Deppen, ist jetzt eigentlich, wenn es mal so sieht, die Stimmung eigentlich echt richtig gut. Mhm. Der Schmäh rennt. Manchmal kommen natürlich dann noch irgendwie Sachen dazu, es kann nicht immer alles glatt laufen, aber Schmäh läuft.
Ist gut. Okay. Das heißt, man sollte dann im Content auch irgendwie ein bisschen schauen, dass man die Kommunikation mit den Besuchern anregt oder mit den Fans in dem Fall.
Ja, oder die Fans eben einbaut auch vielleicht in die Kommunikation.
Interaktion, nur man muss halt eben auch gewappnet sein, dass Interaktion Ressourcen frisst.
Ja.
Okay. Also du kannst das Interaktion triggern und dann überfordert sein sozusagen, weil das hat natürlich das Backfire, was die Leute jetzt nicht so laden finden.
Das heißt auch, dass sich das Personal dann auch irgendwie umstrukturiert von jetzt Leute, die Content erschaffen, zu eher Leute, die was da sitzen und die Nachrichten beantworten oder die Kommunikation stärken.
Ja, es ist halt auch nur schwierig, weil im Endeffekt die Leute fragen über alle Bereiche hinweg Dinge. Und du kannst jetzt als Social Media Manager, also in Wirklichkeit, also man muss schon, entweder da sitzt wirklich der Veranstalter selber, der dann profund alles beantworten kann, aber das kann man natürlich auch nicht verlangen. Also man muss irgendwie schauen, dass eben die interne Kommunikation auch so schnell und gut läuft, dass man die Leute, die diese Kanäle betreuen, auch wirklich mit der besten und schnellsten Info intern versorgen kann, damit die das wiederum an die Besucher weitergeben können. Und dann hast du gewonnen. Also wenn, so wie der Philipp sagt, wenn sich die einfach gut behandelt fühlen schon im Vorfeld und sie stellen drei Fragen zur Anreise, ja. Und du beantwortest ihnen das rasch, dann kommen die schon mit einem guten Feeling hin und denken sich, oh, die Leute, die sind top organisiert. Wenn die schon kommen und grantig sind, dann sehen sie nur das Geschissene. Ja. Wenn sie schon happy hinkommen und sich gut servisiert gefühlt haben, dann schaut man über vieles hinweg und denkt, ja, okay, natürlich, das kann auch passieren, aber die kommen einfach schon mit einem anderen Feeling hin.
Und inwiefern seht ihr solche Möglichkeiten wie Messenger-Bots und solche Sachen, die dann sowas automatisch beantworten?
Finde ich, also stimmt natürlich, kann man als Zukunftstrend sehen. Oder Chatbots sind definitiv, also selbstprogrammierte, sind definitiv eine Geschichte, die jetzt schon sehr genutzt wird. Und halt auch die lustigen KIs, aber das ist jetzt völlig noch weiter. Aber im Endeffekt, wenn hinter einem Chatbot eine vernünftige KI liegt, ist, wäre das natürlich auch schon mal viel gewonnen. Aber ich sage mal, Frequently Asked Questions, das ist genau eine Thematik, die du in einen Chatbot reinhauen kannst. Mhm. Wenn du statt einer FAQ-Section, oder die solltest du trotzdem haben, aber wenn du diese ganzen Informationen in einem Chatbot drinnen hast, der das schon einmal einfach wie ein Social Media Betreuer beantwortet, wie ein Mensch, dann ist das einfach wirklich Gold wert. Und ja, früher hat man halt einfach wirklich bei den E-Mails und bei Newslettern unglaubliche Öffnungsraten gehabt, die du jetzt nie zusammenbringst, und solche Conversion Rates hast du halt bei diesen neuen Methoden des Informationsaustausches.
Ja. Man muss ja nicht gleich mit dem perfekt programmierten Bot anfangen, aber man sollte vielleicht dann schon denken, wie oder handeln wie die Chatbots, weil die Anfragen, die dort kommen, wenn man die schon praktisch für sich selber so ein bisschen einteilt, okay, Anreise, Wetter, bla bla bla, dass man da schon vorbereitet in seinem Container, das widerspricht jetzt dem, was ich vorher gesagt habe, weil man macht eine personalisierte Standardantwort, ja, also man sucht sich praktisch irgendwie schon so praktisch die Themenfelder zusammen, wo man glaubt oder schon die Erfahrung hat, das sind einfach oft gefragte Fragen. Und wenn dann einem die Anrede so ist, hallo lieber Sebastian, danke für deine Nachricht, und dann der Text rauskopiert, ist schon gewonnen. Ob das dann irgendwann ein Chatbot von alleine übernehmen kann, weiß ich nicht genau. Anscheinend, ja, er glaubt an das Internet. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob sich das durchsetzen wird. Ja. Aber in die Richtung spart man dann auch wieder Ressourcen. Weil das ist natürlich was, ich glaube, die Frage war von dir so gestellt, es ist saumäßig zeitaufwendig. Irgendwie so, wie viele Ressourcen setzt du ein? Aber unser Team agiert auch in der Form, dass schon irgendwo Fragen geclustert werden, irgendwie so, damit man dann irgendwie schnell Antworten dann rausschicken kann. Und der Rest passiert dann, was den Content betrifft, einfach. Und das ist ja auch der Vorteil der Fortschritt der Technik, ja, dass du dieses kleine Smartphone jetzt mittlerweile so einsetzen kannst wie eigentlich ein Computer, ohne große Barrieren über irgendwelche zusätzlichen Apps oder so, sondern du kannst einfach mit deinem Gerät heute live sein, und wenn es ein neues Gerät ist, dann schaut das dann auch gleich recht fett aus.
Cool. Wenn wir jetzt so auf Volume nochmal blicken, wie sind bei euch da so wie geht es da in den nächsten Jahren so weiter? Was sind so eure nächsten Projekte?
Ja, das fragen wir uns alle. was sind die nächsten Projekte? Also man muss sich ja mal den Markt anschauen und was passiert da gerade. Also jetzt in Vermarktungshinsicht darf man nicht die Augen verschließen, dass es einfach große Global Players gibt, die auch in den österreichischen Markt reindrängen, die ihre eigenen Vermarktungseinheiten auch haben. Ich sage jetzt Live Nation und CTS Eventim. Mhm. Und auch Österreich wird nicht ewig ein gallisches Dorf bleiben. Das heißt, irgendwann einmal werden die hier mehr Fuß fassen. Und das ist jetzt zum Beispiel wir als Festivalvermarkter, Volume als Festivalvermarkter, ist das zum Beispiel etwas, mit dem wir uns natürlich auseinandersetzen müssen. Weil da irgendwo eine Konkurrenz erwachsen wird. Umgekehrt, auch das Sponsoring, es ist People Business, du wirst immer einen lokalen Vermarkter auch brauchen und jemand, der die lokalen Gegebenheiten kennt. Aber da wird es wahrscheinlich irgendwann mal strategische Zusammenarbeiten geben müssen. Mhm. Was den Medienbereich betrifft, das Printmagazin wird auch nicht für immer und ewig geben, weil wir sehen es ja jetzt schon, unsere Zielgruppe wächst mit uns schon auch mit und wir sind auch alle älter geworden. Online haben wir jetzt einfach auch wieder einiges aufzuholen, dass du einen Podcast machst, der eigentlich, das sollte ein Volume-Podcast sein, aus deinen Augen. Das ist genau.
Habe ich dir schon ein paar Mal gesagt.
Hast du ja schon ein paar Mal gesagt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, haben wir alle schon ein paar Mal gesagt, macht haben wir es nicht. Das sind natürlich Dinge, da müssen wir auch in manchen Bereichen mehr aufwachen und mehr fokussieren, auch wieder eine klare Strategie natürlich hineinbringen. Das ist alles einfach ein sehr dynamischer Prozess. Wie gesagt, 2015, 2016 haben wir uns auch von vielen Dienstleistungen einmal getrennt. Wir haben uns jetzt über die letzten Jahre auch auf unsere Tätigkeiten wieder mehr fokussiert. Der Medien- und Content-Bereich ist definitiv etwas, wo man jetzt auch wieder schauen muss und Dinge machen muss. Ich sehe halt nur einfach, mit unserem Netzwerk und unseren Möglichkeiten da auch in den Medienbereich einfach massiv viele Möglichkeiten. Das ist einiges zu tun.
Cool. Wie sieht eigentlich so euer Team rund ums Volume aktuell aus?
Wir sind 10 fix Angestellte, glaube ich. Ja.
Okay.
Und dann halt ca. 60 Freelancer jetzt auf Redakteurseite, Fotografenseite. Mhm. Und zu Festivalzeiten haben wir ein Team von ca. 120 Leuten, die halt temporär angestellt sind. Mhm.
Und die 10 Fixangestellten, was sind denn eher ein Aufgabengebiet?
Ja, Volume kannst du grob in 3 Säulen gliedern. Das ist eben diese Mediensäule, aus der alles heraus entstanden ist. Das sind unsere Eigenmedien, das ist eben das Magazin, das ist die Online-Plattform, das sind die Social-Media-Kanäle und das ist unsere B2B-Seite. Dann gibt es den zweiten Arm, das ist der Dienstleistungssektor, wo wir digitale Produkte erschaffen, Webseiten, Apps, andere Dinge. Und das dritte oder die dritte Säule ist einfach die Agentur, die zum einen die Medien vermarktet, die Dienstleistungen vermarktet, die Festivals vermarktet, die all diese Dinge in ein Gesamtkonzept zusammenfügt und die halt auch vor Ort Umsetzungen macht. Mhm. Und Corporate Publishing ist zum Beispiel auch etwas, das Mac4U machen wir seit diesem Jahr. Wir haben für die Reitreisenden Schul- und Studentenplaner gemacht. Also das sind halt Dinge, wo wir unser Know-how, das wir halt haben, auch einsetzen. Mhm. Aber das sind die 3 Säulen. Und auf diese Säulen sind die Mitarbeiter auch aufgeteilt. Mhm. Aber es gibt natürlich massive Verschränkungen, personell, inhaltlich, was auch so gewünscht war von mir immer, dass diese Säulen synergetisch zusammenwirken. Weil wenn eine Säule halt gerade ein bisschen schwächelt, dann wird sie aufgefangen und wenn die eine Säule in die Höhe schießt, nimmt sie die anderen Säulen auch mit.
Mhm. Wie wählt ihr euer Team aus oder eure Mitarbeiter?
Durch Kaisers Gnade.
So diesen Bewerbungsprozess, wir schreiben jetzt selten Stellen aus, die Stellen sind besetzt, es ist jetzt auch kein akuter Bedarf da. Das sind halt die Personen, die sich so im Laufe der letzten Jahre am Arbeitsweg, wo halt alles gepasst hat und die das durch eine Feuerprobe gegangen, weil es ist halt auch ganz Bewerbungsgespräche führen. Ich finde, dass ich ein gutes Menschenverständnis und einen guten Riecher habe, wie Menschen ticken. Trotzdem kann man sich in einem Bewerbungsgespräch anders profilieren und präsentieren, als es dann wirklich ist. Und plötzlich ist er dann im Arbeitsalltag drinnen und du denkst, was ist zwischen Bewerbungsgespräch und ersten Arbeitstag passiert? Mhm. Die Aliens sind gelandet und haben ihn ausgetauscht. Weiß man nicht. Also für mich ist das Wichtigste und mir ist auch wurscht im Endeffekt Lebenslauf, was alles schon passiert ist. das Wichtige ist, wie funktioniert die konkrete Zusammenarbeit. Und da hat man halt einfach ein paar Monate mal reinzubeißen und dann wissen alle, wo man steht und da so funktioniert das.
Alles klar. So, wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Abschließend habe ich immer noch ein paar Fragen. Und zwar, ich frage immer nach Tipps für aufstrebende Bands, wie jetzt speziell auch, wie sie sich präsentieren können. Habt ihr da vielleicht ein paar Sachen, die es weitergeben könnt?
Für aufstrebende Bands, wie sie sich abseits von ihrer Musik präsentieren können, so in ihrer Aufmachung her, oder?
Zum Beispiel, ja.
Also man muss es auf jeden Fall so sehen, dass das wirklich ein Job ist und kein Vergnügen, eine Band zu gründen und versuchen, irgendwo nach vorne zu bringen. Weil das wird dir jetzt auch kein Geheimnis sein, weil du kommst aus der Branche. Irgendwann, wenn es dann bei den Bands läuft und ums Geld geht, dann werden dann eigene Firmen gegründet, wo dann praktisch irgendwie unter den Bandmitgliedern das Geld wie in einem normalen Angestelltenverhältnis aufgeteilt wird. Ich finde, es ist wichtig, eine Mischung, also eine sehr, sehr gute Mischung aus harter Arbeit und natürlich auch ein bisschen überzogener Selbstdarstellung auch zu machen. Mein Das beste Beispiel jetzt gerade der letzten Jahre ist halt einfach Bilderbuch. Das wissen wir, weil wir mit denen Sachen schon gemacht haben und wir die auch alle kennen. Weil das eine sehr, sehr fleißige und sehr, sehr hart arbeitende Band ist und die sich dann, glaube ich, dann auch nur traut, dieses Gewand anzuziehen, was sie immer anhaben. Weil sie wissen, dass sie einfach irgendwo einen guten Job machen und auch super Musiker und super... Ja, weil sie fleißig sind einfach irgendwie so. Und das ist halt, man soll es auf jeden Fall versuchen, aber man muss da wirklich pam, pam, pam. Es ist einfach dann wie in einem Job und dann drückt einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr voll drauf, wenn ihr wisst, okay, es geht sich kohlemäßig halbwegs aus. Wir sind unabhängig, das ist auch ganz wichtig, irgendwo so sich mal die Unabhängigkeit wahren, auch wenn dann schon nach den ersten guten Erfolgen vielleicht da der A&R von dort und dort anklopft, lieber mal warten und auf eigenen Füßen stehen. Weil ihr wollt das Ganze ja langfristig machen. Also es ist, die Kunst nach oben zu kommen ist kleiner als die Kunst da oben zu bleiben. Das ist eigentlich das Harte eigentlich. Man muss einfach wissen, was ist es einem selber wert und wenn man es versuchen will, dann einfach draufbleiben und das Ganze wie ein Job sehen und da halt 110% halt geben. Ich kann jetzt halt aufgrund von, ich weiß nicht, was es jetzt für musikalische Richtung sein soll und wie man sich da so präsentiert, do it yourself und halt alle Kanäle halt für sich behaupten und trotz überzogener Selbstdarstellung authentisch bleiben. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Okay. Also jetzt auch aus deiner Sicht, jetzt als Chefredakteur, als wenn du Interviews führst mit Bands, was sind da Sachen, die dir irgendwie auffallen, was erfolgreiche Bands gut machen?
Dass sie sich im Vorfeld Gedanken machen, was sie mit dem Gespräch eigentlich wirklich auf den Punkt bringen wollen. Also was sind praktisch ihre Botschaften, die gesetzt werden sollen. Oftmals ist es natürlich zum Mittel, zum Zweck, so ein Interview zu führen, weil die wollen natürlich Platten verkaufen oder auch Tickets auch verkaufen. Aber man merkt dann auch relativ schnell bei den Bands, die dann auch dahinter stehen können und die einfach wissen, wir haben ein gutes Produkt und mein Produkt ist so gut, jetzt reden wir über was anderes, das ist doch scheißegal, jetzt mache ich mit dir reden, weil du stellst gute Fragen. Dann merkst du wirklich, dass eine Band das geschafft hat, wenn sie nicht permanent sagen muss, mein Album ist so super und es kommt da raus und kauft es feier und schreibt es nicht nein, sondern wenn Band mit ihrem Produkt zufrieden sind und diese Zufriedenheit stellt sich halt durch fleißige Arbeit ein etc., dann merkt man das dann auch relativ schnell, ja. Cool. Was da der Antrieb und was die Motivation
drin ist. Eigeninitiative und Hartnäckigkeit, das ist es einfach. Mhm. Und sich nicht unterkriegen lassen. Und do it yourself, also im Endeffekt, das ist ja alles keine Hexerei. Ja. Man muss die Dinge einfach nur tun. Also so, keine Ahnung, es hat sich, alle kochen mit dem Wasser, das sind alle nur Menschen. Am besten ist es, du willst dann einen YouTube-Channel machen, dann ziehst du dir halt ein paar Tutorials an, schaust dann, wie sie das anderen machen und machst es einfach. Und da darf man halt keine Scheu haben.
Und wie das Volume-Credo einfach wieder
spielt,
das scheißt euch einfach nichts. Und seid aber ein bisschen geduldig, weil Bilderbuch waren jetzt auch nicht ein Jahr nach ihrer Bandgründung vor Schönbrunn gestanden und haben dort Konzerte gegeben. Da gab es tausende Shows und da waren sicherlich auch ein paar Schissende auch dabei irgendwo. Ja. Aber slowly but surely, geduldig sein halt dann auch einfach. Ja.
Cool. Eine letzte Frage habe ich mir noch aufgeschrieben. Ihr macht ja hauptsächlich eher jetzt wirklich große Kapazitäten von Festivals. Habt ihr vielleicht auch für, also was jetzt Sponsoring betrifft, auch für kleinere Festivals irgendwie Tipps oder kleinere feste Tipps, wie man mit Sponsoren richtig umgeht oder wie man das angeht?
Findet, also wie man Sponsoren dann vielleicht erfindet, ja. Naja, den lokalen Markt dann einfach... Kleinvieh macht auch Mist und dort überall auch mal die Leute direkt anquatschen und wegen 200, 300 und wenn es dann vielleicht 2000 Euro sind, das tut einem Unternehmer nicht so viel weh, wenn man ihn dann einfach direkt in sein Geschäft abholt, ihm erklärt, was er kriegt und dann vielleicht schon ein paar Eintrittskarten irgendwie so sagt, und du kommst auch vorbei und dann hier hast du ein paar Freibiermarken und schaust dir das mal an. Mhm. Ja. Einfach im Lokalen hier schon kleine Festivals. Manchmal ist es dann aber auch nicht blöd, die Großen auch einfach anzuschreiben, einfach anzuschießen. Ob es Red Bull fürs Lauer oder jetzt verschiedene Brauereien sind, die sind immer offen für solche Sachen, ja, mhm. auch bei kleinen Kapazitäten, weil du denen vielleicht auch auf einmal Zielgruppe in den Markt bringen kannst. Mhm. Und nicht vergessen, ihr seid Verkäufer. Ja? Ihr verkauft ja Gastronomieprodukte dort. Mhm. Für den Regionalverkaufsleiter dort ist das eine tolle Geschichte, wenn du ihm sagen kannst, okay, in deinem Einzugsgebiet sind an 3 Tagen auf einmal 10.000 Leute pro Tag mehr. Ja, ja. Und das wird sich dann auch auf seinen Umsatz auswirken. Dementsprechend kannst du da große Unternehmen danach anzapfen.
Ja. Ja. Und weil du vorher auch ein bisschen von der Zukunft von Volume geredet hast oder gefragt hast, das ist natürlich auch ein Punkt. Wir haben ein starkes Vermarktungsnetzwerk, wir haben da viel Know-how. Es ist auch die Überlegung natürlich, sich da zu öffnen und auch kleineren Veranstaltungen unter die Arme zu greifen, weil als Medium sind wir wiederum schon Kooperationspartner mit den meisten. Das heißt, man könnte das auch auf eine Vermarktungsebene erweitern. Derzeit sind die Ressourcen bei uns nicht da, aber das wäre zum Beispiel ein Entwicklungsschritt, dass man sich auch nicht nur von den Großen, sondern dann auch den Kleinen ein bisschen was gibt und zurückgibt und dann wieder gute Content-Kooperationen schafft, die den Medien wieder was bringen. Und was die Bands betrifft, ist es halt auch, wir haben generell reichhaltenstarke Plattformen, dort Bands zu präsentieren in einem laufenden und guten Rahmen, wäre natürlich etwas, einfach die kulturelle Vielfalt und das kulturelle, überhaupt das kulturelle Leben zu fördern, ist schon etwas, wo mein Idealismus bei Volume dahinter steckt, was ich gerne machen würde. Wo man muss natürlich auch immer aufs Budget schauen, aber das sind halt alles Dinge, wir haben viel Zugriff teilweise auf Stages, machen Singer-Songwriter-Stages, wo wir auch wieder Bands fördern können. Merch-Shops, die aus der digitalen Richtung programmiertechnisch verwirklichbar sind, also das sind alles Sachen, wo wir viele Möglichkeiten haben, aber wo man sich halt auch fokussieren muss. Und das ist ein Prozess, der sich über die nächsten Jahre einfach weiterentwickeln wird bei uns. So.
Ja, Philipp, du hast zuerst gesagt, man muss ein guter Verkäufer sein. Was würdest du sagen, macht einen guten Verkäufer aus?
Einen guten Verkäufer macht aus, dass er sich auf das Gegenüber einstellt und da versucht zu erkennen, was sind eigentlich die Bedürfnisse des Gegenüber und wie kann ich das, was ich ihm verkaufen möchte, in seine Bedürfnispyramide, in seine Struktur mit einzubauen, dass er einfach die Notwendigkeit dann auch sieht, warum das cool ist, dass er das dir abkauft oder das mit dir zusammen macht. Für mich, ich weiß nicht, angeblich bin ich kein so schlechter Verkäufer. Für mich ist einfach immer die Marktanalyse oder die Branchenanalyse das Um und Auf, weil manchmal stellt man sich, oder das kommt auch mit der Erfahrung über die Jahre, dass du weißt, welche Firmen machen was und wo sind die Budgets zu Hause und welche Firma brauchst du dann anschreiben, obwohl man jetzt glauben müsste, die sind so dick und groß unterwegs. Also man muss nicht nur know your enemy, sondern know your friend, even better. Also versuch da schon im Hintergrund an Informationen für dich ranzukommen, wo du dann einfach die gleiche Sprache sprechen kannst, ja, wie das Unternehmen.
Okay, also die Bedürfnisse herausfinden und die Vorarbeit leisten.
Ja, genau. Dass einfach derjenige, der dir gegenüber steht, das Gefühl hat, irgendwie denkt er ja gleich wie ich. Und dann, wenn ihr dann mal in diesem gleichen Loop drin seid, kommt man dann vielleicht auch besser zusammen. Ja.
Cool. Ich glaube, ein guter Verkäufer verkauft nicht, sondern er begeistert einfach.
Cool. Ja, das finde ich ganz gute Worte zum Schluss. Ich danke euch fürs Gespräch, war sehr interessant. Und ja, bis bald.
Bis bald, Dankeschön.
fürs Zuhören. Gerade jetzt am Anfang freue ich mich ganz besonders über jegliches Feedback. Welche Gäste würdest du einmal einladen? Welche Themen würden dich interessieren? Wenn du außerdem mehr zum Thema erfahren willst, habe ich auch etwas für dich. Jede Woche verschicke ich die wichtigsten Learnings aus den Gesprächen per E-Mail. Wenn du diese erhalten möchtest, schick mir einfach eine Nachricht auf Facebook oder Instagram oder eine E-Mail an office@dermusikmanager.com. Bis bald!